So, in der ersten Stunde haben wir uns damit befasst, wie das Selbstwertgefühl, das wir im Alltag sehr oft zur Sprache bringen, langsam eine Gestalt annimmt und welche Faktoren alle zusammen dabei sind. Und ja, im Grunde, also beruht Selbstwertgefühl so in dem, was wir sind und auch in dem, was wir tun, was wir vollbringen. Und Erikson hat hier noch differenziertere Faktoren hier genannt. Einmal, es besteht aus dem Urvertrauen. Dann zum anderen, es besteht aus der Fähigkeit zur Autonomie. Das heißt, inwieweit wir uns abgrenzen können als ein Individuum von anderen Menschen. Nicht unbedingt, dabei ist eine Isolation von anderen Menschen gemeint, sondern die Individualität, die sich bewährt in der Gemeinschaft, in dem großen Zusammenhang. So eine gesunde Autonomie ist hier gemeint. Dann zum Dritten auch die Fähigkeit, die Initiative zu ergreifen, die Welt zu erobern, dass man auch von sich aus auf Lebensziele, Objekte, auf andere Menschen auch zugeht. So eine Fähigkeit gehört auch zu dem gesunden Selbstwertgefühl. Dann sprach er von der Tätigkeit. Ursprünglich hatte er seine Arbeit in Englisch gesprochen und dabei hat er ein anderes Wort gebraucht. Er hat also Industrie, so hat er ausgedrückt, dass man selber etwas produziert. Gerade in der Phase, wo man sich in der Ausbildung befindet. So eine Fähigkeit, Leistungsfähigkeit, das hat er damit gemeint, gehört auch zum Selbstwertgefühl. Dann eine Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Beziehung. Er hat Intimität beschrieben, aber wissen Sie, das ist oft ein eine ganz wichtige Fähigkeit, inwieweit man sich einem anderen, der einem näher steht, offenbaren kann. Wenn ein gesundes Selbstwertgefühl da ist, dann freut man sich darüber, sich einem anderen anzuvertrauen, zu offenbaren, auch in seiner Verwundbarkeit einem anderen zu offenbaren. Gleichzeitig erwartet er, dass auch sein Gegenüber sich in seiner Verwundbarkeit einem zeigt und offenbart. Durch diese gegenseitige Offenbarung, wer man wirklich ist, vertieft sich eine Intimität, vertieft sich eine Beziehung, eine persönliche Beziehung, die für eine nahe Beziehung unerlässlich ist. Und dann kommt ein andere Elemente, wo er von der schöpferischen Tätigkeit spricht, wobei eine Sinnerfüllung seines Lebens in erster Linie hier angesprochen ist. Und somit ergibt sich eine stabile, erwachsene Identität, die von einem gesunden Selbstwertgefühl getragen wird. Nun, soweit war seine Theorie, aber in der Wirklichkeit kann man wohl auch diese Idee bestätigen, dass solche Elemente kommen zusammen, damit somit ein gesundes Selbstwertgefühl hier vorhanden ist. Aber Erikson war auch sicherlich sich dessen bewusst, als er diese Theorie aufstellte, dass es im wirklichen Leben so manche Faktoren gibt, die daran hindern, dass ein selbst gesundes Selbstwertgefühl nicht so ohne Störung und ohne Schwierigkeiten zustande kommen kann. Und wenn wir nicht wahr, ganz offen sind und auch unsere Augen richtig auftun, dann kann man wirklich in einer Hand zählen, wie viele Menschen es überhaupt gibt, die nicht wahr, durch so ein ideales oder durch eine so ideale Bedingung zum gesunden Selbstwertgefühl gelangt sind. Ganz, ganz wenige Menschen. In unserem Leben gibt es sehr viele Faktoren, die eher uns daran hindern, dass so eine normale Bedingung schwer zustande kommt. Dennoch können wir bei der Überwindung solcher hemmenden Faktoren zu einem gesunden Selbstwertgefühl gelangen, wenn diese Kompensationsversuche noch im gesunden Rahmen bleiben. Der Übergang zwischen gesunden Rahmen und ungesunden Rahmen ist fließend, so dass man nicht eine klare Linie hier ziehen kann, wie weit einem so ein Kompensationsversuch gelungen ist, damit man trotz aller schwierigen Umständen und Bedingungen zum gesunden Selbstwertgefühl gelangt ist. Aber wie dem auch sei, möchte ich hier einige Faktoren aufzeichnen, die eher störend wirken, so dass man darunter unter Umständen leidet, kein gesundes Selbstwertgefühl zu haben. Der erste Faktor dazu muss in der Beziehung zwischen den Eltern und Kind gesehen werden. Eine dieser störenden Faktoren zwischen den Eltern und Kind Beziehung wäre eine Verwöhnung. Verwöhnung, damit meine ich nicht, dass die Eltern das Kind hin und wieder verwöhnen, sondern eine grundsätzliche Beziehung, in der es keine Abgrenzung zwischen dem Kind und den Eltern gibt. Es ist eher als Distanzlosigkeit zu umschreiben. Die Kinder werden als bloße Verlängerung der Eltern betrachtet, so dass die Eltern eher nicht zur Ruhe kommen, über alles von ihrem Kind zu wissen. Und nicht nur über alles von dem Kind zu wissen, sondern auch die Eltern wollen, dass dieses Kind praktisch dem Wunsch und Traum der Eltern verwirklicht. So eine Beziehung. Und wenn ein Kind sich selbstständig verhält oder zeigt, dann empfinden diese Eltern dieses Verhalten als Provokation, als Trennung, als Attacke gegen sie. Und kein Kind möchte dann damit die Eltern verletzen oder sogar auch eine Gegenreaktion der Eltern, die in Form einer Ablehnung zum Ausdruck kommt, riskieren. Deshalb dann macht dieses Kind das Spiel mit, aber spätestens in der Pubertät oder in der Adoleszenz beginnen diese Kinder zu rebellieren gegen eine solche Distanzlosigkeit der Eltern. Es ist natürlich, dass ein Kind spätestens in dem Alter doch seine eigene Welt auch aufbaut und somit auch gewisses Geheimnis dieses Kind auch besitzt. es zu beobachten, fällt es den Eltern nicht immer leicht. Ich sage es Ihnen, wir sind auch Eltern, nicht wahr? Und als wir merkten, dass unsere Kinder auch ihre eigene Welt aufbauen, nicht unbedingt eine schlechte Welt, aber eben ihre eigene Welt, von der wir immer weniger Ahnung haben. Obwohl ich immer wieder so gepredigt und gelehrt habe, fiel es mir auch schwer. Denn es war so schön. Ich glaube, ich teile dieses Empfinden mit dem größten Teil der Eltern. Es war wirklich schön, als unsere Kinder klein waren. Und wenn wir so sprechen, wie schön es war, dann fragen Sie mich, ist es denn jetzt schlechter? Nein, nein. Es ist viel schöner, dass sie selbstständiger geworden sind und ihre eigene Lebensvorstellung auch weiterhin aufbauen. Es ist wunderbar, aber dennoch eine Nostalgie oder ein Sentiment, nicht wahr, ist einfach da für die Eltern. Aber manche Eltern können darauf nicht verzichten. Sie möchten, dass ihre Kinder immer Kinder bleiben. Aber das geht ja gar nicht. Im Gehirn, im Kopf wissen sie das, aber in Emotionen. Ja, manche Eltern können sehr schwer verkraften, dass so eine Loslösung oder eine langsame Trennung, aber somit auch die Individuation ihrer Kinder hier stattfindet. Aber mit der Verwöhnung meine ich jene Beziehung, in der es keine Abgrenzung zwischen dem Kind und den Eltern beachtet wird. Somit dann fehlt diesem Kind eine Selbstachtung, weil dieses Kind nicht respektiert wird. Auch ein Selbstrespekt fehlt auch einem solchen Kind. Die Folge dessen, als Folge dessen, vermisst dieses Kind ein gesundes Selbstwertgefühl. Das Kind fühlt sich nur selbst geachtet oder wertgeachtet, wenn dieses Kind der Erwartung der Eltern entspricht und somit auf die eigene Individualität verzichtet. Aber das ist sehr ungesund. Und zum anderen, eine ganz klare Ablehnung der Eltern diesem Kind gegenüber. Es ist ja ganz klar, denn damit fühlt sich ja das Kind verurteilt zur Wertlosigkeit, sodass kein gesundes Selbstwertgefühl unter solchen Umständen entstehen kann. Dann zum Dritten. Ganz ähnlich liegt es aber eine zu hohe Erwartung der Eltern an bestimmtes Kind kann auch diesem Kind letztlich es vermitteln, dass dieses Kind immer noch nicht gut genug ist. Ich hatte immer wieder so ein Beispiel dabei gebracht. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich das noch einmal hier wiederhole. Solche Eltern leiden meistens selbst unter Minderwertigkeitskomplex, das sie nicht überwunden haben. Damit die Kinder es gut haben, sollen sie dieses und jenes tun. Das ist etwas, was ganz natürlich ist. Aber wenn so eine Motive im Elternteil oder in den Eltern vorhanden ist, dass unser Kind soll ein Aushängeschild unserer Familie werden, damit wir als Eltern uns über uns selbst wohlfühlen, dann liegt irgendetwas hier falsch. Kinder müssen ständig zu einer höheren Leistung angetrieben werden. Solange diese Kinder es gut machen, dann würden die Eltern sich auch darüber freuen. Aber kein Kind kann immer perfekt sein. Und wenn einmal dieses Kind in seinem Zeugnis unter lauter 1, 2 mit nach Hause bringt, dann neigen diese Eltern, nicht wahr, zuerst über dieses 2 zu sprechen, anstatt über nicht mehr lauter 1 zu sprechen, nicht? Hättest du dich angestrengt, dann hättest du auch hier, nicht mehr, anstatt 2, 1 bekommen können. Die Botschaft, die dieses Kind dabei so empfängt, ist, du bist nicht gut genug, weil du hier 2 hattest. Und über 1 reden wir nicht. Das ist selbstverständlich, dass du 1 mit nach Hause bringst. Wissen Sie, dann bekommt das Kind ständig das Gefühl, mit nichts kann ich meine Eltern zufriedenstellen. Ich bin nicht gut oder ich bin nicht gut genug. Das wird zu einem festen Bestandteil ihres Selbstwertgefühls. Obwohl sie also durchaus einer der besten Schüler sein können, in ihrem subjektiven Empfinden und in ihrem subjektiven Urteil über sich selbst beherrscht dieses Minderwertigkeitsgefühl, so dass das Selbstwertgefühl dadurch sehr geschadet ist, weil zu hohe Erwartungen der Eltern als Bedingung Nummer 1 hier vorhanden war, um angenommen zu werden. Nicht? So dass diese Kinder irgendwann sich differenziert äußern können, nicht für das, was ich bin, habe ich Liebe meiner Eltern empfangen, sondern für das, was ich tue, habe ich die Liebe meiner Eltern empfangen. Oder die Liebe meiner Eltern habe ich gesucht durch das, was ich tue, anstatt durch das, was ich bin. Sehen Sie, es sind 2 grundverschiedene Faktoren, das, was ich bringe und das, was ich bin. Aber wenn hier eine bedingte Liebe zu dem Kind gezeigt wird und auch dementsprechend eine Botschaft ausgestrahlt wird, dann kann trotz dieser hohen Attribute ein Mensch unter Minderwertigkeitsgefühl oder niedrigem Selbstwertgefühl leiden, weil hier dieses Wertgeachtetsein für das, was man ist, gefehlt hat. Nicht nur die Beziehung zwischen den Eltern und Kind ist ein beitragender Faktor zum Selbstwertgefühl, sondern auch Geschwisterkonstellation und Geschwisterrivalität kann auch dazu beitragen, welche Identität im einzelnen Kind entsteht, beziehungsweise auch zu welchem Selbstwertgefühl solche Kinder gelangen.
Etwas tragisch. Ist das nicht wahr? Ja, ich mache das so. Ist das nicht wahr?
Zumindest das erste Bild, nicht? So, das erste Bild. Ein österreichischer Psychologe, Walter Thomann, der später in Erlangen Psychologie gelehrt hat, hat sich sehr intensiv mit der Identität von jungen Menschen beschäftigt, die aber in Bezug auf Geschwisterreihen, eine Identität, die aus der Geschwisterreihen zum Vorschein kommt, hat er sich damit befasst. Angenommen, hier wurde das erste Kind geboren. Und ich spreche ganz allgemein. Es gibt viele Ausnahmen, aber ganz allgemein wird das erste Kind durch die Unerfahrenheit der Eltern sehr, sehr intensive Aufmerksamkeit der Eltern genießen. Und die Eltern kümmern sich um dieses erste Kind so intensiv. Auch Großeltern freuen sich über das erste Enkelkind, so dass dieses Kind automatisch mit dem Bewusstsein aufwächst. Ich bin das Erste. Und so entwickelt sich auch dieses Kind als das erste Kind. Und in allem möchte das Kind erster sein. Aber gleichzeitig setzen die Eltern unbewusst eine hohe Erwartung auf dieses Kind. Nicht? Aus diesem Kind muss ein Genie werden. Und es gibt ja gute Bücher. Wie können Sie Ihr Kind zu einem Genie machen? Dieses Kind wird ausprobiert mit dieser und jener Methode und mit dieser und jener Ernährung, damit das Kind auch ein großartiges Kind wird. Das alles trägt dazu bei, dass dieses Kind keine Konkurrenz neben sich normalerweise dulden kann. Obwohl nicht bei Einzelkindfamilie heute üblich geworden ist, immer noch haben viele Familien weitere Kinder, nicht? Und hier wollen wir doch annehmen, dass das zweite Kind angekommen ist. Aber das erste Kind hat so viel seinen Lebensraum schon gewonnen in dieser Familie und in diesem Haushalt, so dass das zweite Kind nur mit Ellenbogen seinen eigenen Lebensraum gewinnen kann. Wenn hier erstes und zweites Kind gleiches Geschlecht darstellen, dann würde die Rivalität wesentlich stärker als andersgeschlechtliche Geschwister, so dass das zweite Kind oftmals zu einem ganz anderes Kind wird als das erste. Und durch dieses ganz anderes Sein versucht dieses Kind, seinen Lebensraum zu erobern in diesem Haushalt. Es ist nicht immer schlecht, das ganz anders zu sein, aber das Kind ist schon gefährdet. Wenn das erste Kind durch seine konventionelle Art die große Aufmerksamkeit von den Eltern genießt, dann entwickelt sich das zweite Kind sehr unkonventionell. Und durch diese Unkonventionalität zieht dieses Kind Aufmerksamkeit auf sich. Nun, angenommen, das dritte Kind ist auch hier in dieser Familie angekommen. Das erste Kind ist da, das großen Lebensraum schon angenommen hat. Bitte schön. Oh. Okay. Ja, das dritte Kind ist hier angekommen. Und das erste Kind hat schon einen großen Lebensraum in dieser Familie eingenommen. Das zweite, durch seine Andersartigkeit, Unkonventionalität, hat das Kind auch einen großen Raum eingenommen. Für das dritte Kind bleibt nicht mehr so viel Lebensraum, so dass dieses Kind oft ein sehr angepasstes Kind wird. Und durch dieses Angepasstsein wird dieses Kind die Aufmerksamkeit der Eltern und auch die Liebe der Eltern auch empfangen. Unser drittes Kind ist so liebes Kind und ein pflegeleichtes Kind. Aber diese Pflegeleichtigkeit wird oft... Oh, vielen Dank, Schwester Barbara. Ja, das ist viel besser. Ja, viel besser. Ja, wird oft missverstanden von den Eltern. Dieses Kind bräuchte nicht so viel Pflege. So anspruchsloses Kind. Aber es ist oft nicht der Fall. Ich habe mit vielen solchen sogenannten angepassten Kindern zu tun gehabt, wobei sie zu mir gesagt haben, keiner hat gemerkt, wie einsam ich mich fühlte. Aber ich hatte Angst, meinen Anspruch zu erheben, denn meine älteren Geschwister waren so laut bei einer Anspruchshaltung. Und ich merkte, ich hätte gar kein Anrecht dazu, dass ich auch noch Ansprüche erhebe. Aber dadurch kann dieses Kind unter Umständen leicht verloren gehen oder durch die Lappen gehen. So schlimm wird es nicht sein, aber das Kind fühlt es. Es ist also heute selten geworden, dass Eltern vier Kinder haben. Aber seinerzeit, als Walter Thomann seine Forschung betrieben hatte, war es noch üblich, dass die Eltern viele Kinder hatten. Und angenommen ist hier das vierte Kind gekommen. Und dieses Kind ist das letzte Kind. Normalerweise das letzte, jüngste Kind wird ja sehr verwöhnt, denn die Eltern haben schon allerlei mit den Kindern und Kindererziehung Erfahrung gesammelt. Und sie kommen zu dem Schluss, ja, ohne viel zu tun, wachsen die Kinder auch von alleine, so dass wenige Kontrolle über das jüngste Kind von den Eltern vollstreckt wird, so dass dieses jüngste Kind sehr frei und unkonventionell sich entfaltet. Aber das gefällt den älteren Kindern überhaupt nicht, so dass die älteren Kindern zu sagen pflegen, nicht wahr? Als wir so jung waren, durften wir gar nichts. Aber jetzt verlangst du so viel und hast es viel, viel besser als wir. Aber so eine Geschwisterrivalität ist durchaus üblich, wenn es nicht zu einer Gehässigkeit oder zu einem Hassgefühl da kommt. Wenn aber dieses Kind, das ja unterschiedlich sich jetzt entfaltet in seiner Identität, grundsätzlich bei aller Unterschiede gleich von den Eltern geliebt weiß, mit der gleichen Qualität von den Eltern geliebt weiß, dann wird es nicht zu einer Störung kommen. Denn dieses wertgeachtete Sein, das wird zur Grundlage werden ihres Selbstwertgefühles. Wie unterschiedlich sie sind und wie unterschiedlich sie auch sich leisten, das wird auch gegenseitig akzeptiert. Meine Stärke liegt hier und seine und ihre Stärke liegen irgendwo anders. Aber das ist schön, was sie tun und was ich auch mache. Grundsätzlich fühle ich mich wertgeachtet von meinen Eltern, die für mich die wichtigste Person sind, maßgeblich. Wenn solche Voraussetzung in dieser Familie gegeben ist, dann werden sie sich zu einem gesunden Selbstwertgefühl entfalten. Aber wenn das nicht der Fall ist, stattdessen hier ein Konkurrenzkampf stattfinden muss, um dieses Wertgeachtetsein von den Eltern zu erkämpfen, weil es nicht selbstverständlich von den Eltern kommt, dann kann es zu einem großen Problem werden. Nun, ich wurde gefragt, was wird dann mit dem fünften Kind und dem sechsten Kind? Angenommen, es gibt mehrere Kinder. Walter Thomann hat festgestellt, wenn der Altersunterschied zwischen den Geschwistern größer als 5 Jahre darstellt, dann wachsen diese Geschwister nicht zusammen auf, so dass in diesem Fall das fünfte Kind die Identität des ersten Kindes übernimmt. Und so geht es weiter. Sechstes Kind, dann zweites Kind. Und so wiederholt sich alle fünftes Kind, nicht wahr? Eine bestimmte Gruppe von Kindern, die jeweils solche Identität auch bekommen. Aber solche Rollen und solche Identität ist Geschwister untereinander austauschbar. Und es ist auch möglich, dass ein Kind mehrere Rollen übernimmt, gleichzeitig. Somit auch mehrere Identitäten auch in sich vereint. Das ist durchaus möglich. Dass das auch gleichzeitig geschehen kann, das ist auch möglich, dass es zu unterschiedlichen Zeitpunkten so kommt. Das ist auch möglich. Zum Beispiel, wenn das erste Kind wegen seiner Ausbildung oder Berufsausbildung aus dem Haus geht, dann kann durchaus so sein, dass das zweite Kind, das bis dahin durch das ganz anders sein, seine Identität bewahren wollte, jetzt die Stelle des Ältesten übernimmt. Und oftmals fühlt sich das erstgeborene Kind verantwortlich für die jüngeren Geschwister. Das erste Kind wird auch so gemacht von den Eltern, vor allem wenn das erste Kind ein Mädchen ist. Also kümmere dich um die jüngeren Geschwister. So dass so ein Selbstkonzept in dem ältesten Kind automatisch aufkommt, dass aber auch so ein Selbstkonzept in dem zweiten Kind auch aufkommt, ist möglich, sobald dieses zweite Kind die Stelle des ersten Kindes übernommen hat. Wenn aber hier die Struktur der Familie verschoben oder gestört ist, indem der Vater nicht die Rolle und Aufgabe des Vaters ernst nimmt, aufgrund seiner eigenen Probleme oder aufgrund seines viel zu viel beschäftigt Seins, dann automatisch muss die Mutter die ausgefallene Funktion des Vaters mit übernehmen, so dass die Unterfunktion des Vaters als Vater in dieser Familie die Überfunktion der Mutter unterstützt und provoziert. Die Mutter weiß zunächst nicht, dass sie so eine zusätzliche Rolle übernommen hat in Bezug auf Disziplin, in Bezug auf Schulaufgaben, in Bezug auf Aufgaben verteilen zu verschiedenen Kindern und Organisation der Familie und weiter und so weiter. So dass eine Beziehung zwischen den Eltern oder zwischen dem Vater und den Kindern immer lockerer wird, während die Beziehung zwischen Mutter und den Kindern immer stärker wird. Wenn Mutter sich überfordert fühlt, dann muss diese Aufgabe, die ausgefallen ist durch den Ausfall des Vaters, auch verteilt werden. Meistens muss dann älteste Kind diese Aufgabe übernehmen. Und wenn das erste Kind ein Junge ist, dann spielt dieses Kind, dieser Junge, die Rolle eines Vaterersatzes oder Ersatzvaters. Die Mutter fängt an, über ihre persönliche Dinge mit dem ältesten Sohn mehr und mehr zu sprechen. Vor allem, wenn der Vater meinetwegen Alkoholiker ist, ein Trinker, der viel, viel Not in der Familie hervorruft, dann wird dieser Vater automatisch immer gemieden, sodass der Rest der Familie eine Koalition bildet gegen den Vater, wobei die Rolle des ältesten Sohnes immer, immer wichtiger wird für die Mutter und auch für die jüngeren Geschwister als Ersatzvater. Zunächst mag dieses Kind sich geehrt fühlen, dass so viele Vertrauen ihm entgegengebracht wird. Aber dieses Kind muss meistens später merken, dass damit seine Kindheit aufgehört hat zu existieren. Er muss zu früh eine Erwachsenenrolle übernehmen und auch somit Last eines Erwachsenen übernehmen. Dieses Kind entwickelt sich mehr und mehr zum Aushängeschild der Familie und auch wichtig genommen. Aber ein Kind oder ein Jugendlicher ist immer noch nicht Vater selbst, so dass sein Selbstverantwortungsbewusstsein und auch Verantwortungsbewusstsein seiner jüngeren Geschwister gegenüber, das ist noch sehr unreif, so dass unter solchen Umständen jüngere Geschwister sich sehr gestört fühlen gegenüber diesem Ältesten, der nun jetzt die Führung für sie übernommen hat. Das zweite Kind, das ja unmittelbar so eine Führung des ältesten Sohnes zu spüren bekommt, wird noch rebellischer, so dass dieses zweite Kind sich zu einem schwarzen Schaf der Familie nicht selten entwickelt. Aus einer solchen Familie kann dieses Problemkind, das zweite Kind, als ein Störfaktor der Familie angesehen werden. Aber auf der anderen Seite merkt dieses zweite Kind, dass etwas ganz Interessantes passiert, wenn er Problem schafft. Dann fangen die Eltern an, miteinander zu reden über dieses Kind, während sie über sich selbst nicht miteinander reden können. Der Vater und die Mutter lebt auseinander. Aber sie kommen zusammen oder sie werden zusammengehalten, wenn es ein Problemkind in dieser Familie gibt. So dass dieses Kind letztlich irgendwo einen guten Dienst tut, um die Familie zusammenzuhalten. Während das erste Kind durch seine Ersatzrolle, Vaterersatzrolle, die Familie zusammenzuhalten versucht, versuchte dieses zweite Kind durch das Problem die Familie zusammenzuhalten. Und solange die Kinder noch klein sind und auf die Zugehörigkeit zu der eigenen Familie angewiesen sind, bemüht sich jedes Kind durch seinen Einfall, diese Zusammengehörigkeit aufrechtzuerhalten, dieses Gleichgewicht durch ihre Unterschiedlichkeit aufrechtzuerhalten. Es ist interessant, nicht wahr, dass so ein Problem oder problematische Familie oft deshalb darüber schweigen, was eigentlich ihr Problem ist. Und da hier kommt auch, nicht wahr, so ein Problemkind, ein schwarzes Schaf der Familie zur Geltung. Das ist unser Problem. Aber dieses Kind ist nur ein Symptomträger der Familienprobleme, worüber keiner offen spricht, bis eine Beratung oder eine Behandlung zustande kommt. Das dritte Kind. Wenn dieses angepasste Kind unter solchen Umständen aufwachsen muss, dann entweder entwickelt sich dieses Kind zu einem Friedensengel der Familie oder zu einem totalen, verloren gegangenes Kind. Denken wir jetzt an Friedensengel. Der Älteste bemüht sich, damit die Familie zusammenzuhalten, indem er viel, viel leistet. Meistens entwickelt sich dieses erste Kind zu einem Perfektionist, aber emotional nicht imstande, mit einem anderen Kind oder mit anderen Menschen über ihn mit Schwingung zu leben. Emotional muss er sich abschotten, denn das ist zu gefährlich, zu ängstlich. Aber leisten, leisten, leisten. Dadurch versucht er, die Ehre der Familie zu retten. Das zweite Kind haben wir auch schon hier erwähnt. Jeweils emotional kann er nicht, also vernünftig mit den anderen Familienmitgliedern zusammen sein. Denn er ist viel zu viel verletzt schon. Und in seiner Emotion sind entweder solche Bitterkeit, solche Aggression oder solche Schmerzen. Ein gutes Gefühl, Liebesgefühl, das hat er nicht kennengelernt. Deshalb kann er auch nicht so ein Liebesgefühl nicht zum Ausdruck bringen. Aber das wäre auch für ihn zu gefährlich, so ein weiches Gefühl, warmes Gefühl zum Ausdruck zu bringen, denn sonst könnte er als Schwächling angesehen werden. Und er empfindet auch oftmals so ein Liebesgefühl als Schwachheit. Das kann er nicht riskieren, so dass er auch sich abschottet vor eigenen Gefühlen und den Gefühlen von anderen Menschen. Nur das dritte Kind, das ja bis dahin, durch dieses erste und zweite Kind, vor der unmittelbaren Konfrontation der Familientragödie geschützt worden war, kann das eigene Gefühl noch wahrnehmen. Und dieses Kind könnte oder kann so ein Mitleid mit dem Vater, der ja praktisch durch diese Familienkoalition ausgeschlossen ist und draußen steht, entwickeln, oder mit der Mutter, die unter solchen notvollen Familiensituation leidet und sich bis zum Äußersten einsetzt. So ein Mitfühlen und Mitleid kann in diesem dritten Kind wachsen und wachsen, sodass sie ständig bemüht ist, durch ihr Liebsein und auch Menschsein die Familie zusammenzuhalten versucht. Aber wissen Sie, das Gefühl von dieses dritten Kind kann natürlich zertreten werden, ausgebeutet werden, dadurch, dass die eigentliche Problematik zwischen den Eltern gar nicht aufgehoben ist, so dass dieses Kind auch emotional krank wird, überlastet ist. Und Friedensengel kann irgendwann auch dann ausfallen, wenn dieses dritte Kind übermaßen belastet wird, zwar emotional, so dass es sich auch aus dem Familienverband irgendwann abtrennt. Das letzte Kind. Wenn solche Kinder schon da sind, dann will das vierte Kind nicht die gleiche Rolle übernehmen. Und unter Umständen das Kind, das am wenigsten belastet aufwuchs, weil die ältere Geschwister schon Ängste und Ärger und Not der Familie jeweils in sich absorbiert haben, dann wächst dieses Kind sehr unkonventionell. Und oftmals fühlt sich dieses Kind frei und wird zu einem Stimmungmacher der Familie. Und jeder liebte dieses Kind, beziehungsweise diesen Stimmungmacher der Familie. Jeder fühlt sich entspannt, wenn dieses Kind da ist. Aber dieses Kind spielt ja auch letztlich eine Rolle. Es ist ja nicht einfach eine spontane Ausstrahlung dieses Kindes. Ursprünglich mag es so gewesen sein, aber dieses Kind merkt es ja auch. Wenn ich da bin, dann hören sie auf zu streiten. Und wenn ich nicht da bin, dann, wer weiß, Mord und Totschlag könnte dann zu Hause stattfinden. Dann muss ich ja da sein. So beginnt dieses Kind auch diese Rolle zu übernehmen. Nicht? Diese Rolle zu spielen. Und oftmals in der Adoleszenz, ist dieses Kind in der Lage, so etwas zu identifizieren. Und es stimmt mit mir und mit meiner Familie etwas nicht. Aber wie Sie sehen können, dieses Kind hat auch mit seiner Rolle versucht, den Familienzusammenhalt aufrechtzuerhalten, so dass er sich eingesetzt hat als Stimmungsmacher, damit einigermaßen auch für ihn selbst ein Raum zugesichert war, zu dem er zugehören kann, in dem er bleiben kann. Natürlich ist es tragisch vor allem, wenn diesen Kindern, auch dieser Mutter, einer dieser Familienmitglieder zur Beratung, versuche ich, noch ein anderes Familienmitglied auch in die Sprechstunde mit einzubeziehen. Oder nach Möglichkeit, viele dieser Familienmitglieder in die Beratung mit einzubeziehen. Es ist hilfreich für mich selbst, zunächst mal diese Zwischenspiele kennenzulernen, an Ort und Stelle, wie sie miteinander umgehen. Meistens haben sie nie Geschwister untereinander über ihre eigenen Gefühle, über ihre eigenen Empfindungen, über ihre eigene Not gesprochen. Und zum ersten Mal in einer solchen therapeutischen Situation, in einem sicheren Rahmen, in dem sie aufgefangen werden können, ja, von einem Therapeuten. Dann fangen sie an, über sich selbst zu sprechen. Und ich fordere auch diese Leute voraus, dass sie über sich selber sprechen und auch darüber miteinander austauschen, damit sie feststellen, in welchem Zusammenhang sie bis dahin gelebt haben, wo ihre eigentliche Problematik liegt. Sehr oft ist es so, dass dann, ich nehme ja hier als Beispiel eine Alkoholikerfamilie, der Vater, der Alkoholiker ist. Es kann auch die Mutter Alkoholiker sein, aber der Mensch, der am meisten Probleme schafft und somit auch am meisten die Regeln der Familien vorschreibt, der kommt ganz zum Schluss in die Behandlung. Oder er sträubt sich dagegen, überhaupt in die Behandlung zu kommen. Aber wenn er kommt, dann können wir erst richtig so eine Behandlung vornehmen, indem zuerst mal die Struktur der Familie wieder geordnet wird. Und auch Funktion, die jeweils mit dieser Struktur verbunden ist, wieder neu zu definieren und wieder zu regulieren. Bevor zum Beispiel dieser Vater die Rolle des Vaters und auch Bedeutung des Vaters erkennt und sich dazu stellt, muss sicherlich im Fall eines Alkoholismus eine spezifische Behandlung stattfinden. Aber interessant, wenn hier von diesem Vater seine eigentliche Rolle und auch Bedeutung als Vater erkannt und hier neu definiert wird und er sich darin einübt, dann entspannen sich andere Beziehungen nach der Veränderung des Vaters, langsam. Obwohl es dabei, ich war viele Probleme entfachen kann. Aber darüber werde ich morgen sprechen. Der dritte Faktor, der ein gesundes Selbstwertgefühl zerstören kann oder stören kann, das wäre traumatische Erlebnisse. Ein traumatisches Erlebnis raubt jedem Menschen ein Vertrauen zur Weltordnung. Und mehr oder weniger brauchen wir so ein Vertrauen zur Weltordnung. Und wir haben alle irgendwo so ein Konzept in unserem Kopf. Die Welt besteht und Welt geht nach einer bestimmten Ordnung. Aber ein traumatisches Erlebnis, in welcher Form es auch kommen mag, raubt einem so ein Vertrauen. Die Welt ist nicht sicher. Und eine solche Weltordnung gibt es nicht mehr für diesen Betroffenen. So eine zu frühe Trennung von den Eltern durch Erkrankung, Todesfall oder Ehescheidung raubt so ein Vertrauen zur Weltordnung einem Kind. Je kleiner dieses Kind ist, desto traumatischer erlebt dieses Kind so eine zu frühe Trennung von den Eltern und von dem Elternteil. Je nachdem Altersstufen empfinden Kinder unterschiedlich, sicherlich. Während Adoleszenten, Teenager, die Ehescheidung der Eltern erfahren, eher mit Ärger und Zorn und Bitterkeit darauf reagieren. Reagieren die Kinder unter 10, 11 Jahren auf diese Ehescheidung oder Trennung der Eltern mit Selbstzweifel. Viele Kinder denken und fühlen, ich muss der Grund gewesen sein, weshalb die Eltern nicht zusammenblieben. Und viele Eltern haben über alle möglichen Gründe gestritten, bevor sie sich scheiden lassen oder sich voneinander trennen. Aber Kindererziehung ist oft ein beliebtes Thema, so dass die Kinder es mitkriegen, dass sie ein Thema gewesen sind, weshalb ihre Eltern sich gestritten haben. Und als Folge dessen müssen sie sich schuldig fühlen. Man kann vieles, vieles hier tun, um es vorzubeugen. Aber dieses Schuldgefühl, ich bin an allem schuld, kann diese Menschen so stark haften bleiben, sodass dieser Mensch so unsicher sich entwickelt und ein Selbstwertgefühl sehr stark hier schon gestört ist. So selbstunsicher. An allem bin ich schuld. An allem muss ich schuld sein. Obwohl sie ja immer wieder zu hören bekommen, du bist nicht daran schuld. Wie kommst du darauf, dass du dich für dieses oder für jenes schuldig fühlst? Aber im Denken und im Verstand nehmen sie schon eine solche Kommentar auf. Aber im Gefühl bleiben sie nach wie vor bei der Überzeugung, dass sie daran schuld sein müssten. Erst dann, wenn man auf den Grund gegangen ist, wie stark ein Kind unter einem Trauma in erster Linie emotional die ganze Erlebnisse erfasst, ohne verbale und logische Deutung, dann kommt man dahinter und auch kann man auch diesen Menschen helfen. So wie ich fühle, ist nicht unbedingt ein realistisches Fühlen, sondern es ist ein traumatisches Erlebnis, das in mir so ein Grundgefühl hinterlassen hat. So ein emotionales Erfassen kann durchaus in der Psychotherapie oder auch in der gut geführten Seelsorge aufgearbeitet werden, sodass dieser Mensch die richtige Deutung nachträglich zu dem traumatischen Erlebnis geben kann. Nun, es gibt ja viele andere traumatische Erlebnisse, auch Misserfolgserlebnisse in der Schule. Und als Prügelknabe von den gleichaltrigen Schülern behandelt worden zu sein, gehänselt worden zu sein, so kann er auch zu einem traumatischen Erlebnis dieses Kindes werden. Kriegswirren. Das ist auch ein Grund, wie traumatisiert diese Kinder aufwachsen. Aber auch Misshandlung, körperliche und sexuelle Misshandlung. Das ist auch ein großes, tiefes, traumatisches Erlebnis für die Kinder. Nun, traumatisches Erlebnis löst eine besondere Problematik in der Wahrnehmung des Betroffenen aus. Ich möchte jetzt hier zunächst mal über die Wahrnehmung sprechen, damit wir es besser verstehen. Wie nehmen wir unsere Erfahrung oder unser Erlebnis wahr? Ja, zum Beispiel, ich nehme es einfach als Beispiel, damit Sie meinen Gedankengang besser verstehen. Gestern Abend spät bin ich hier angekommen. Da standen meine Frau, meine Tochter und zwei Schwestern da an der Tür und sie kamen, ich war in den Hof heraus, um mich zu empfangen. Das ist ein Erlebnis für mich. Ich habe ein paar Tage meine Frau nicht gesehen, ich habe sie vermisst. Meine Tochter einige Wochen nicht gesehen, ich habe sie vermisst. Und bekannte Gesichter dieser beiden Schwestern kamen mir entgegen. Nicht wahr? Und dieses Erlebnis habe ich visuell einmal erlebt. Wohltuend habe ich es erlebt. Und dieses Wohltuend ist ja schon meine Emotion, nicht wahr? Ein warmes Gefühl kam in mir auf. Und gleichzeitig habe ich dieses Erlebnis so gedeutet. Ich bin offensichtlich hier herzlich willkommen. Und das ist nicht immer selbstverständlich, nicht mehr vor allem, wenn man von einem Ort zum anderen Ort so häufig wechselt auf einer solchen Vortragsreise und vor einer unbekannten Gruppe, habe ich immer ein bisschen komisches Gefühl in meinem Herzen. Aber hier kenne ich, hier war ich einige Male schon in der Vergangenheit, ich habe die Menschen hier kennengelernt. Und ich fühlte mich herzlich willkommen. Das war meine Deutung. Aber diese visuelle Wahrnehmung, visuelle Eindrücke oder überhaupt sensorische Eindrücke, nicht nur visuell, sondern akustische und manche andere Eindrücke und Emotionen, die damit verbunden sind, und Deutung dieses Erlebnisses kommen gleichzeitig. Also in den Sinn. Aber unter traumatischen Erlebnis fällt dieser Zusammenhang von solchen drei Faktoren auseinander. Manche Menschen verdrängen diese visuellen Eindrücke, aber es gelingt ihnen nicht, diese emotionalen Eindrücke zu löschen. Vielleicht auch diese Deutung von diesem traumatischen Erlebnis ist auch irgendwo verschüttet. Oder sie wollten gar keine Deutung auch machen, weil das Erlebnis zu schmerzlich gewesen wäre. Aber die Emotionen bleiben zurück, sodass sie seitdem ständig depressiv sind, ständig Angst gefühlt. Ständig fühlen sie sich minderwertig. Aber weshalb sie sich so fühlen, können sie nicht deuten. Es gab eine Untersuchung in den USA, die von einem Kinderärztin durchgeführt wurde. Sie hat an einer Traumaambulanz gearbeitet. Und sie hat Hunderte von traumatisierten Kindern aufgenommen an der Ambulanz, in der Ambulanz. Sie hat alle diese Beobachtungen, die sie gemacht hat, und auch Symptomen und Verletzungen dieses Kindes notiert. 20 Jahre später hat sie etwa 100 von solchen ehemaligen Patienten von ihr wieder untersucht. Dabei stellte sie fest, dass die Kinder, die wesentlich schwerer verletzt worden waren, traumatisiert worden waren, physisch und sexuell und auch emotional terrorisiert worden waren, konnten sich nicht erinnern an die Behandlung, an die Begegnung mit dieser Ärztin. Auch an das Erlebnis konnten sie sich nicht zunächst erinnern. Während die Kinder, die etwas leichter traumatisiert worden waren, sich an diese Ärztin, an diese Situation in der Ambulanz und an die eigene traumatische Erlebnisse ziemlich gut erinnern konnten. Aber ganz solcher Erinnerung, eine Amnesie zu erfahren, das gibt es nicht. Normalerweise gibt es Fragmente. Wenn visuelle Eindrücke verdrängt worden sind, wiederholen sich oftmals Albträume oder blitzartige Bildervorstellungen, die aus heiterem Himmel einen überfallen. Aber die Deutung dieser Albträume, dieser Bildervorstellungen können diese Menschen oft nicht geben. Erst in der Therapie kommen sie dahinter. Es gibt auch solche Leute, die visuelle Eindrücke ganz klar behalten haben. Aber Gefühle schwingen nicht mit. Sie haben sich wie gelähmt gefühlt unter traumatischen Umständen, sodass Angst oder Ärger oder Trauer erst nachkommen, wenn sie anfangen, diese fragmentierte Wahrnehmungsstücke langsam zusammenführen und zusammenbringen, damit dieses Erlebnis authentisch zu ihrer eigenen Geschichte rekonstruiert wird. Und das ist der Vorgang der Behandlung von traumatischen Erlebnissen. Dadurch, dass diese Weltordnung oder Vertrauen zur Weltordnung kaputt gegangen ist und auch der misshandelte Mensch dadurch Selbstachtung und Selbstrespekt verloren hat, kann sich hier kein gesundes Selbstvertrauen und Selbstgefühl entstehen, gar nicht ergeben. Es ist sicherlich eine schwerwiegende Erfahrung, über die man nicht leichtfertig hinweggehen kann. Aber wie Sie sehen, es sind viele Faktoren, die in unserer Lebensgeschichte zurückliegen, die dazu beigetragen haben, was für ein Selbstwertgefühl wir bekommen haben. Wie gesagt, es gibt natürlich Menschen, die diese Defizite, diese Nachteile, diese sehr traurige Lebenserfahrungen überwunden haben. Und ich glaube persönlich, weil es mir immer wieder gesagt worden war, dass Gott auch, nicht wahr, im Nu, von jetzt auf jetzt, solche traumatische Erlebnisse und solche schwerwiegende Vergangenheit auch heilen kann. Ich glaube daran. Gott ist in der Lage. Er hat ja uns geschaffen, nicht wahr? Und er kennt ja unsere Lebensgeschichte genauestens. Aber obwohl ich mir und vielen Menschen es wünsche, es möge nicht mehr sofort geschehen. Dabei kann ich ruhig arbeitslos werden. Aber in Wirklichkeit geschieht es nicht so oft, so eine sekundenschnelle Heilung und Wandlung eines Menschen. Ich muss oft mit diesen betroffenen Menschen einen langen Umweg machen in der therapeutischen Situation. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe gerade von Ihnen sehr viel gelernt und ich lerne noch von vielen Menschen. Das sind eigentlich Grundlage meines Wissens, meines Verstehens, meiner Deutung und meiner Arbeit. So dass ich in diesen Tagen auch manche Beispiele hier anführen würde, liegt darin, dass gerade solche Beispiele mich gelehrt haben und sehr geholfen haben, es zu verstehen, damit eine Therapie, die ich mache, zustande kommt und zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden kann. So, ich habe jetzt eher traurige Fakten in dieser Stunde zum Ausdruck gebracht. Aber wir haben noch eine halbe Stunde Zeit und ich bin sicher, dass viele von Ihnen Fragen bekommen haben. Und ich möchte gerne diese Zeit ausnutzen, damit Ihre Fragen aufgeklärt werden können. Ja, bitte schön, Schwester Barbara, zuerst, dann nächste Schwester.
Der Mensch braucht die wichtige Deutung des traumatischen Erlebens. Wie sieht das praktisch aus?
Ja. Welches Beispiel sollte ich nehmen? Also die Frage lautet, man braucht eine richtige Deutung des traumatischen Erlebnisses, damit man aus diesem traumatischen Ereignis oder Erinnerung und auch Erlebnis geheilt werden kann. Nun, Sie kennen alle ein Märchen, so Rumpelstilzchen-Märchen. Wenn man den Namen richtig erraten hat, dann kann man von dem Zauber, nicht wahr, frei werden. Gut, das ist ein Märchen. Und ich betreibe keine Zauberei, damit Sie genau wissen. Aber dieses Prinzip scheint, nicht wahr, anwendbar zu sein für unsere Psyche. Vor allem traumatisierte Psyche. So ein etwas leichtes Beispiel ist, hier ist ein Mensch, der über 50 Jahre lang sich wiederholende Albträume, also leidet, er leidet. Und diese Albträume sind im Inhalt sehr ähnlich. Einfach grausame, grausame Albträume, wo die Körper von Menschen verstümmelt werden und ich will nicht weitersprechen. Das ist so grausig. Aber so eine Art von Terror. Dieser Mensch leidet darunter, aber gleichzeitig wurde dieser Mensch so ängstlich. Und seine Ängste steigern sich manches Mal zu Panikattacke. Er weiß gar nicht, warum er unter solchen Umständen leiden muss. Er kann sich überhaupt nicht entspannen. Er hat manche psychosomatische Störungen auch zusätzlich entwickelt. Aufgrund dieser Ängstlichkeit, die sich in vielen Lebensbereichen ausdrücken, und sehr gestörter Schlaf wegen dieser Albträume. Langsam, langsam konnten wir einkreisen, woher es gekommen sein mag. In den ersten 12 Monaten seines Lebens musste er 4-mal wegen seiner Mittelohrentzündung in die Klinik eingewiesen werden. Was aber für diesen Säugling bedeutete, einmal Trennung von seiner Mutter, für die es keine Erklärung gab für diesen Säugling, denn er hat ja keine Sprache damals entwickelt, aber emotional erfasste er, was für eine angsterzeugende Situation es war. Hinzu kommt eine Operation. Furchtbare Operation. Sein Schädel musste ja an beiden Seiten ausgemeißelt werden, damals noch, damit Eiter nicht ins Gehirn geht, sondern rauskommt. Was für ein traumatisches Erlebnis war es. Er hat keine persönliche Erinnerung daran, aber es wurde ihm immer wieder erzählt, so dass er zwar davon wusste, aber nicht als eigenes Erlebnis zu sagen wagte. Aber als Erwachsener kann er sich vorstellen, dieses kleine Würmchen, der ja am Schädel ausgemeißelt werden muss, was für traumatische Erfahrung es gewesen sein muss. Und darüber hinaus standen ja lauter Weißkitteln, Menschen mit Weißkitteln, aber er hat ja nicht diese weißen Kittel als Menschen erkannt, sondern ein Folterer. Er erlebte die Ärzte und Krankenschwester als Folterer. Seitdem konnte er nicht einen Menschen im weißen Kittel sehen. In der ganzen Kindheit schrie er auf, sobald er einen Menschen im weißen Kittel gesehen hat. Er konnte keinen Reim daraus machen. Aber als wir versucht haben, diese ganzen Erlebnisse einzukreisen, dann kam ein Puzzlestück nach dem anderen zusammen, so dass die Entwicklung seiner Persönlichkeit in späteren Jahren, also in der frühen Kindheit und Jugend und auch Erwachsener, nach und nach besser verstanden werden konnten. Seine ganze Lebensgeschichte wurde eine einheitliche, verständliche Lebensgeschichte. Dass er als Kind oder als Säugling solche Ängste gehabt haben muss, das konnte er einsehen jetzt. Durch dieses Einsehen können, durch dieses Aha, so war das, wurde es ihm leichter, diese Albträume zu akzeptieren. Wenn diese Erwartungsangst, ich konnte wieder heute Nacht so einen Albtraum bekommen, dadurch erleichtert wird, wird er sehr wahrscheinlich weniger solche Albträume bekommen. Vielleicht sogar verliert er eines Tages ganz, solche Albträume zu haben. Mittlerweile hat er schon so einen Schreck verloren vor dem weißen Kittel, aber er mag keinen Arzt. Heute noch nicht. Obwohl er nichts Böses ihm antut, aber diese in der Emotion eingegrabene Abscheu, die ist immer noch da. Aber hoffentlich und vermutlich wird er auch diese sekundenschnelle Abwehr langsam verlieren. Das ist ein Beispiel. Die Deutung seines Erlebnisses ist jetzt also objektiver wiederhergestellt worden. Auch hat er das auch als eine oder seine eigene Erfahrung jetzt angenommen, während es bis dahin nur vom Hörensagen er davon wusste, aber sie waren nicht zusammen. Und das ist also ein etwas Leichtes. Andere ist sexuelle Misshandlung. Es ist ein sehr, sehr tiefgreifendes, dramatisches Erlebnis. So wie für Mädchen als auch für Jungs. Nun, es hat mehrere Faktoren, die zusammenkommen müssen. Aber die Erinnerungen sind normalerweise so schmerzlich, dass sie nicht wagen, diese Schmerzen und auch was für eine Erniedrigung und Beschämung es bedeutete, als ihre eigene Deutung dieses Erlebnisses einzugestehen. Meistens blockieren sie schon im Voraus, bis diese Schmerzen aufkommen, die aus dem emotionalen Bereich. Aber was für Selbstverurteilung sie über sich selbst so aussprechen. So weit kommen sie nicht. Aber wenn sie einmal dazu gekommen sind, wie erbärmlich sie sich über sich selbst fühlen, können wir dann von dort aus weitergehen. Dass nicht sie der Täter gewesen sind, obwohl sie oftmals das Gefühl haben, ich habe es ja mitgemacht. Deshalb bin ich auch schuldig, zumindest mitschuldig. Aber so etwas fand ja unter Zwang statt. Und meistens wurde ihnen ja verboten, darüber mit irgendjemandem zu sprechen. Oh weh, wenn du darüber mit irgendjemandem sprichst, dann wird ganz, ganz Schlimmes dir passieren. So unter einer solchen Drohung fand ja eine sexuelle Misshandlung statt. Aber der Täter war eindeutig irgendjemand anders. Das muss klar unterschieden werden. Ich war ein Opfer in erster Linie. Und Täter, der war er oder sie. Es gibt auch weibliche Täter. So eine Unterscheidung gehört auch zu einer richtigen Deutung dieses Erlebnisses. Oft dann von dort aus tauchen sehr starke Ärger und aggressive Gefühle, was ja gerechtfertigt ist. Aber solche Aggressionen, Wut, war ja damals überhaupt nicht so zum Vorschein gekommen. Über viele, viele Jahre unterdrückt gewesen. Aber das wäre eigentlich das richtige Gefühl gewesen. Und es gibt tatsächlich solche Menschen, die mit Wut und Ärger sich dagegen wehren, wenn sie es können. Aber in der Kindheit können die meisten Kinder es überhaupt nicht schaffen. Sodass natürliche Gefühle, Emotionen total getrennt von dem Erlebnis irgendwo verdrängt worden waren. Aber sie kommen wieder zurück. Bald darauf oder fast gleichzeitig kommt auch eine tiefe Traurigkeit, auch als Gefühl, das dazu gehörig ist, zum Vorschein. Trauer, die Kindheit verloren zu haben. Auch für diese Kinder hatte die Kindheit damit auch aufgehört, Kind zu sein. Unbeschwert Kind zu sein. Das haben sie meistens nicht erlebt. Stattdessen haben sie zwanghaft versucht, es wieder gut zu machen. Diese Verletzung zuzudecken durch eine extreme Leistung oder gutes Benehmen oder moralischen Zwang gegen sich selbst und auch gegen die anderen. Oder manche anderen fühlten sich einfach an ihrer gesunden und normalen Abgrenzung. Ja, hereingebrochen, so dass es ihnen nie gelungen ist, später auch diese Abgrenzung aufrechtzuerhalten. So sind manche ehemalige Opfer auf die Straße gegangen oder in zwischenmenschlichen Beziehungen. Die ganz deutliche Promiskuität an den Tag gelegt. Von einer Beziehung zur anderen rennen sie ohne wirkliche Stabilität und eine tragfähige Beziehung mit einem anderen Menschen aufzubauen. Aber darüber kommt eine tiefe Trauer, Traurigkeit. Sie gehört auch dazu. Und hier ist entscheidend wichtig, ungeachtet dessen, die bedingungslose Gottesliebe zu empfangen. Die Frage wird oftmals gestellt, warum konnte Gott so etwas zulassen, dass mir so etwas geschehen musste, was geschehen ist? Eine leichte Antwort ist natürlich nicht zu finden. Dennoch, hier, also hatte dieser Mensch mit dem Therapeuten, dem Seelsorger zusammen einen Raum, in dem er sie ja darüber Gedanken macht. Was für eine Bedeutung hat es? Nicht nur für meine Vergangenheit, das, was ich erlebt habe, sondern für die Gegenwart und für die Zukunft. Dass mir so etwas passiert ist, was mir passiert ist. Ich mache es nicht mal theoretisch hier. Das sind also viele, viele Schritte, die getan werden müssen. Aber dadurch kann dieser Mensch eine bessere Deutung zu seinem traumatischen Erlebnis geben. Wobei wiederum eine Vogelperspektive hier zunächst mal ausgearbeitet werden muss. Irgendwann tauchte die Frage auf, ob man diesen Täter mit der Tat oder beziehungsweise mit der Wirklichkeit konfrontieren soll oder nicht. Meine prinzipielle Einstellung dazu ist ja. Sie soll es machen. Er soll es auch machen. Ungeachtet dessen, ob dieser Täter seine Tat eingesteht oder nicht. Aber im Sinne, damit man seine traumatische Geschichte zu einem richtigen Abschluss bringt, soll man entweder einen Brief schreiben oder direkt diese Menschen ansprechen. Natürlich in einem sicheren Rahmen muss so ein Vorgehen stattfinden. Es gibt natürlich einige, die nicht mehr diesen Täter haben, weil er gestorben ist oder auf jeden Fall unerreichbar. Oder dieser Mensch entscheidet sich gegen so eine Konfrontation. Ja, auch hier wird die Vergebung sehr wahrscheinlich am besten stattfinden, wenn dieser Mensch richtig identifiziert hat, was er diesem Menschen vergeben soll. Es ist sehr schmerzlich, dazu zu kommen, es zu identifizieren, was einem wirklich geschehen ist, im richtigen Zusammenhang und auch im richtigen Umfang. Aber wenn man es richtig identifiziert hat und man weiß, was man zu vergeben hat, bedeutet diese Vergebung, ganz bestimmt anderes, als dass man einfach zudecken will. Und im Sinne der Zudeckung es einem Täter vergeben will. Aus einem solchen inneren Prozess heraus bildet sich hier langsam ein gesundes Selbstwertgefühl, das aber in erster Linie in der bedingungslosen Liebe Gottes gegründet ist. Wenn auch Vater und Mutter mich verlassen, der Herr wird mich aufnehmen. In dem Psalm hat David so von seiner besonderen Situation gesprochen. Das kann zum Erlebnis von diesen betroffenen Menschen werden. Ich habe es jetzt nicht mehr so lehrbuchmäßig hier dargelegt, aber jeder Mensch hat seine Individualität, individuelle Faktoren und Elemente, sodass dieser Weg vom Mensch zu Menschen sehr unterschiedlich ist. Aber man kann auf diesem Weg gehen, um ja heil sein und Heilung auch zu erfahren. Bitte schön. Es war aber eine andere Frage, Schwester. Gut, ja. Ja. Wir haben noch ein paar Minuten bis 12 Uhr. Gut, wenn Fragen nicht mehr da sind, dann machen wir damit Schluss. Ah, es gibt noch, ja. Das Buch wird noch geschrieben und wird sehr wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen. Ja, ich habe zu Ihnen ziemlich Neues gesprochen, wovon ich noch kein Buch geschrieben habe.